Jesus, ich möchte dir jetzt Danke sagen für diese Lobpreiszeit. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Und ich möchte jetzt alle Worte hinlegen, die ich jetzt sagen werde. Herr, ich bitte dich wirklich, dass du deine Worte sprichst und dass du ja jeden Boden irgendwie vorbereitest, dass wirklich das, was du zu sagen hast, wirklich da drauffallen kann und wirklich Frucht bringen kann. Ich bitte dich, dass ja das wirklich so passiert, dass wir Dinge prüfen und wirklich so das Gute behalten und das Schlechte wirklich wegwerfen. Ich bitte dich, dass einfach jeder sich jetzt auf die Predigt einlassen kann, dass er irgendwie das vergessen kann, was irgendwie einen vielleicht gerade noch so beschäftigt. Und ja, ich bitte dich einfach, dass wir wirklich das von dir jetzt bekommen, was wir wirklich brauchen und was du wirklich für uns hast. Amen. Ich habe ja, als ich das letzte Mal gepredigt habe, über das Thema im Glauben wachsen erzählt und habe da ja erzählt, dass es da zwei verschiedene Dimensionen gibt. Wer da jetzt nicht mit dabei war, ist kein Problem. Ich werde da immer mal wieder drauf zurückgehen und nochmal den Unterschied erklären. Und heute soll es halt um den Glauben der zweiten Dimension gehen. Und ich habe ja damals schon so die Frage gestellt, okay, warum ist es denn in Deutschland so, dass relativ wenige Menschen wirklich an Gott glauben? Und da ist einfach wirklich die Antwort, dass wenige wirklich Gott erlebt haben. Und warum nicht? Das ist eigentlich für jeden relativ leicht irgendwie herzuleiten, weil Deutsche eben Gott nicht wirklich brauchen. Viele Menschen sagen, ich brauche Gott nicht, mir geht's gut. Natürlich würden einige das in Anspruch nehmen und sagen, okay, ich würde vielleicht mal ja für einen Lottogewinn beten oder so. Aber das brauchen ja Menschen nicht wirklich, weil sie ja überleben können. Oder man hat eine Krankheit, wo man ein Wunder von Gott braucht, aber es gibt ja gute Ärzte. Oder halt für die Versorgung, dass man überhaupt existieren kann, wenn man alt ist, aber dafür gibt es ja die Rente. Wie soll denn ein Deutscher irgendwie herausfinden, dass er Gott wirklich braucht? Weil das Leben als Deutscher ist doch relativ gut. Um Menschen wirklich zu beeindrucken, das heißt, dass sie eben ihre bisherige Meinung in Frage stellen und bereit sind, eben über was Neues nachzudenken, braucht es eben manchmal wirklich Wunder. Dinge, die man im Natürlichen einfach nicht erklären kann, die wirklich die Existenz und die Macht Gottes zeigen. Ich habe gesagt, dass es eben diese Wunder von der ersten und von der zweiten Dimension gibt. Und dazu gehört eben auch der Glaube von der ersten und der zweiten Dimension. Der Glaube der ersten Dimension bedeutet, ich erwarte von Gott, dass er Dinge tut, die mich herausfordern und die meine Erfahrungen übersteigen, die aber durchaus im Bereich des Möglichen liegen. Also wie ich brauche eine Arbeitsstelle, Hilfe in der Erziehung, Probleme in der Ehe, in meinem Dienst, die ich nicht tue. Ich brauche da Gottes Hilfe und er muss da eingreifen. Und damit wir eben diese Wunder dieser ersten Dimension erleben können, gibt es gewisse Voraussetzungen. Wir müssen uns in eine Lebenshaltung hineinbegeben, in der wirklich Gottes Wirken möglich ist. Das heißt, ich bin treu. Das betrifft meinen Charakter und ich vertraue ihm. Ich schreibe Gott nicht vor, was er zu tun hat, sondern ich lebe wirklich im Einklang mit seinem Willen. Ich vertraue Gott nicht, weil er tut, was ich erwarte, sondern ich weiß, dass er mich liebt. Das ist der Glaube der ersten Dimension. Wenn wir bereit sind, Entscheidungen zu treffen, die diesen Glauben eben möglich machen, dann fängt erst das Leben an, interessant zu werden. Denn Gott möchte uns in diese nächste Dimension führen, in Erfahrungen, die eben nicht mehr im Bereich des Möglichen liegen. Gott handelt manchmal auch gegen Naturgesetze, eben weit über menschliche Fähigkeiten hinaus. Das Unmögliche passiert, was Menschen eben als Wunder bezeichnen und nach dem wir uns auch echt manchmal sehnen. Wir brauchen das und auch die Menschen um uns herum brauchen das, denn sie müssen erleben, dass Gott wirklich existiert und dass er Dinge tun kann, die über ihren Erfahrungshorizont hinausgehen. Solange nur Dinge passieren, die wahrscheinlich sind, aber immerhin möglich, dann erkennen wir nur sie selbst als Wunder. Als wenn ich irgendwie merke, okay, ich hatte vielleicht jetzt einen riesen Konflikt irgendwie in meiner Ehe, da waren Dinge nicht einfach und Gott hat da irgendwie wieder Liebe hineingegeben und alles ist wieder super, dann ist das für mich vielleicht ein riesen Wunder. Aber andere Menschen und besonders die, die eben nicht an Gott glauben, die werden das in der Regel nicht als Wunder bezeichnen. Im 1. Samuel steht so die Geschichte vom Volk Israel und zwar waren die eine sehr lange Zeit von den Philistern unterdrückt und wurden richtig ausgebeutet. 20 Jahre lang litten sie große Not, steht in 1. Samuel 7, Vers 1. Aber Gott hatte ihnen die ganze Zeit, ja, was wir im Alten Testament lesen können, Rettung versprochen. Und Samuel hat zum Volk gesagt, wenn ihr euch wirklich wieder dem Herrn zuwenden wollt, dann werft erstmal die ganzen anderen Götter und Göttinnen weg. Setzt euer ganzes Vertrauen auf den Herrn und gehorcht ihm allein, so wird er euch von den Philistern befreien. Das steht in 1. Samuel 7, Vers 3. Gott fordert damit diese erste Dimension des Glaubens ein, nämlich Vertrauen und ein Leben in Treue. Das Volk Israel musste erstmal diese erste Dimension ergreifen, sonst wird die zweite Dimension wird sonst nicht geben. Was ist denn die Herausforderung in dem? Man muss ein Leben führen, das Gott hingegeben ist. Man muss die gottlosen Dinge wegtun. Man muss ein Leben führen, das Gott hingegeben ist. Und das heißt, ich werfe meine anderen Götter aus meinem Leben heraus. Das kann Macht sein, das kann Geld sein, das können Beziehungen sein, Glück, also Lotto, Horoskope, was auch immer, die Suche nach dem großen Glück. Das muss ich erstmal alles aus meinem Leben rausschmeißen und ich vertraue Gott, ohne sofort etwas zu sehen. Das ist dieser Glaube. Ich vertraue Gott, ohne sofort etwas zu sehen, weil das ist die Prüfung. Und das habe ich das letzte Mal schon, bin ich da ein bisschen näher drauf eingegangen, dass es für uns immer so ist, wir wollen gerne im Vornherein schon alles genau wissen, wenn ich eine Entscheidung treffe, wie alles aussieht, welche Konsequenzen das hat und dann bin ich bereit, diese Entscheidung zu treffen. Und ich brauche erst alle Sicherheiten, dass es wirklich klappt. Aber das ist nicht das Ding, was Gott von uns möchte, sondern wir müssen manchmal Entscheidungen treffen, ohne dass ich irgendwie weiß, okay, das hat ein gutes Ende. Genau. Und nun zu den Philistern. Wie kann sich nur das Volk Israel befreien? Sie wussten, okay, Gott ist auf unserer Seite, aber man ging eben die gewohnten Wege zur Befreiung. Sie besorgten sich Waffen, sie sammelten Soldaten, sie planten einen kriegerischen Aufstand. Die haben die Macht von dem Gegner ganz genau berechnet, haben gesehen, okay, wie gehen die im Kampf vor und haben sich ganz konkret eine Angriffsstrategie überlegt. Und dann haben sie sich irgendwo verschanzt in einem sicheren Gelände und haben dort auf eine günstige Gelegenheit gewartet, um eben die Philister erfolgreich anzugreifen. Der Punkt war nur der, es gab leider keine günstige Gelegenheit. Denn 3000 Israeliten standen 3000 Streitwagen und 6000 Reitern und unzähligen Soldaten gegenüber. Das können wir in 1. Samuel 13, Vers 5 lesen. Und die Philister, die hatten Eisenwaffen und die Israeliten hingegen hatten nur zwei Schwerter. Also ist jetzt nicht wirklich so prickelnd. Also der schwache Mensch steht vor einer Übermacht. Ich hatte ja schon mal jetzt eine Predigt, da ging es mit David und Goliath. Oder Petrus hatte hier diesen großen Sturm. Also es gibt in der Bibel immer wieder diese Geschichte, ich als schwacher Mensch oder eben als schwaches Volk stehe vor einem Gegner, den ich eigentlich im Natürlichen nicht bezwingen kann. Das ist unmöglich. Und da war eben ein junger Mann in diesem Volk und der hieß Jonathan. Und der kannte Gott und hat eben gelernt in seinem Leben, dass Zahlen und Sicherheiten für Gott absolut uninteressant sind. Menschliche Berechnungen und Wahrscheinlichkeiten haben für Gott absolut keine Bedeutung. Gott hat einen ganz anderen Weg und Jonathan war eben derjenige, der den Mut hatte, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Jonathan hatte so einen jungen Waffenträger und hat zu ihm gesagt, komm, wir gehen mal hinüber zu dem Wachposten von diesen Heiden und wir gucken mal, ja, was da so ist. Und dann steht in 1. Samuel 14, Vers 6 bis 7, vielleicht hilft uns der Herr, denn für ihn spielt es keine Rolle, ob wir viele oder wenige sind. Tu, was du für richtig hältst, antwortete sein Waffenträger, ich bin dabei, du kannst auf mich zählen. Jonathan war also jemand, der in diese zweite Dimension des Glaubens hineingetreten ist. Hier gab es keine Sicherheit mehr, kein Auffangnetz oder so, es gab nur noch Gott. Und ob Jonathan dieses Abenteuer überleben würde, das wusste er nicht. Er wusste nicht, was kommt auf mich drauf zu. Er war nicht dumm oder naiv, sondern er wusste, dass es eben nicht für alles im Leben eine Garantie geben kann. Es gibt Dinge, die weiß man und andere, die weiß man eben nicht. Und Jonathan wusste für sich nur eines, dass Gott mächtig ist und dass Gott gewinnen würde, egal wie viele Philister ihm gegenüberstehen. Er hatte Vertrauen zu Gott und wusste, er macht keine Fehler. Gott macht keine Fehler. Seine Frage in dieser Situation war nicht, was ist Gottes Wille für mein Leben? Das ist ja die Frage, die wir uns eigentlich andauernd stellen. Was ist Gottes, also bei mir ist es ganz extrem, was ist Gottes Wille für mein Leben? Und dann wollen wir so wissen, was wir eben tun sollen, damit alles eben mit Sicherheiten funktioniert, weil ich weiß ja, dass wenn ich so mit Gott gehe, dann wird ja alles so als, ja, das Beste passiert dann in meinem Leben. Welchen Beruf soll ich lernen? Wen soll ich heiraten? Welches Auto soll ich kaufen? Das ist ja das Coole, wir können alles Gott fragen und wir wissen, wenn wir dann eine Antwort von ihm bekommen, dann wird es auf jeden Fall gut, weil dann haben wir ja diese Sicherheit. Und unsere Lebensdevise ist ganz oft die, zeige mir, was ich tun soll, damit ich viel Segen bekomme. Jonathan hat aber eine ganz andere Frage in seinem Leben. Wie kann ich mein Leben ganz Gott geben, damit er mit oder aus mir das machen kann, was er will? Jonathan hatte keine Gewissheit, was sein persönliches Wohlergehen betraf. Er wollte nur eine Gewissheit haben, dass er im Einklang mit Gottes Absichten handelt. Er wusste ganz genau, Gott ist vertrauenswürdig und er wusste, dass ein Leben mit Gott bedeutet, ein Leben voller Unsicherheiten zu akzeptieren. Das habe ich ja schon im letzten Mal gesagt. Und das ist, glaube ich, so diese Sache, wo ich nochmal kurz diesen Unterschied machen möchte, was so besonders an diesem Jonathan war, dass er hat wirklich für sich entschieden, ich möchte ein Werkzeug Gottes sein, egal was das für mich bedeutet. Und wenn man irgendwie so ins Neue Testament guckt und gerade auch sich Paulus oder Petrus anschaut, das hat eben bedeutet, dass die wirklich von den Menschen um sie herum ausgelacht wurden, dass die ins Gefängnis gesteckt worden sind, dass die hatten wirklich ein Leben voller Qualen. Die haben natürlich krasse Wunder erlebt, die haben Gott wirklich erfahren, aber die mussten auf der anderen Seite auch Dinge aufgeben, die, wenn man sagt, okay, Gott, was hast du für mich an Segen, natürlich eine andere Sichtweise ist. Ich glaube, wir sind ganz oft in unserem Leben so, wir treffen Entscheidungen oder wir wollen Gott gehorsam sein, damit es uns gut geht. Damit wir so ein schönes, hohes Standard in unserem Leben haben. Aber dieser Jonathan war wirklich jemand, der gesagt hat, egal was kommt, auch wenn ich nicht weiß, was mit mir passiert, ob ich leben oder sterben werde, ich möchte ein Werkzeug von Gott sein und er darf mit mir tun und lassen, was er möchte. Und ich bin bereit dafür und ich liebe das zu tun. Das hat in meinem Leben oberste Priorität. Und es kann halt dann auch heißen, dass ich total unbeliebt bin oder Leute über mich lachen oder keine Ahnung, aber ich bin dafür bereit. Und das, finde ich, ist echt krass, also sehr bewundernswert. Genau. Was würdest du jetzt sagen, wenn du Jonathans Waffenträger wärst? Er hatte ja sicherlich Angst und hatte nur eine Frage, okay, wie komme ich denn hier wieder ungeschoren raus? Das war ja für alle Israeliten irgendwie so die Frage. Er will am liebsten nach hinten fliehen, aber Jonathan sagt zu ihm, komm, wir gehen nach vorn zum Angriff. Und manchmal haben wir auch Menschen in unserem Leben, die uns auch herausfordern wollen und manchmal brauchen wir eine Person an unserer Seite, die sagt, hey, komm mit, wir ziehen es jetzt gemeinsam durch. Und dieser Waffenträger sagt darauf, ja, ich bin dabei, ich mach, was du willst, ich bin dabei. Jonathan und sein Waffenträger, die steigen also hinauf zu den Philistern und beginnen den Kampf zu zweit, also zu dritt mit Gott. Ja. Und sie schlagen tatsächlich den Wachposten der Philister. Und das war schon der absolute Wahnsinn. Und dann entstand ein riesiger Schrecken im ganzen Lager. Auf dem Feld und unter dem ganzen Kriegsvolk der Philister, die waren so erschrocken, dass da zwei Männer einfach mal den Wachposten eingenommen haben. Und die Erde bebte richtig und so entstand ein richtiger Schrecken Gottes. In 1. Samuel 14, Vers 15. Jonathan und sein Waffenträger erleben also ein Wunder der zweiten Dimension. Menschlich absolut nicht erklärbar, nicht kopierbar, nicht diskutierbar, aber es war eines der Wunder, von denen man eben noch Jahrzehnte später gesprochen hat, was vielleicht bei uns heutzutage in der Zeitung stehen würde, was überall erzählt wird. Genau. Wir müssen eines wissen, Wunder der ersten Dimension haben oft mit unserem persönlichen Leben zu tun. Dass wir Gott erleben, seine Liebe und Fürsorge und dass eben dadurch unser Glaube gestärkt wird. Und das ist auch etwas, was wir alle brauchen. Sonst können wir, die erste Dimension muss erstmal abgeklärt sein, ansonsten kann man nicht weitergehen. Also das ist auch wichtig, dass wir diese Bedürfnisse haben und dass wir auch von Gott das einfordern. Aber die zweite Dimension hat immer was mit unserem Einsatz für Gott zu tun, mit unserer Berufung, mit unserem Dienst. Wunder der zweiten Dimension hängen mit unserer Bereitschaft zusammen, uns von Gott einen Auftrag geben zu lassen und diesen zu tun, ohne der Garantie auf Erfolg. Jonathan, Mose, Elia, Petrus, Maria, Maria war auch so eine Frau, die gesagt hat, ich will mich wirklich von Gott zur Verfügung stellen und mit mir geschehe, was du gesagt hast, steht in Lukas 1, Vers 38. Die meisten Wunder wären nicht passiert, wenn Menschen nicht vertraut und nicht gewagt hätten. Und eben deshalb gibt es auch diese Wunder heute so selten. Warum? Weil es eben so wenige gibt, die wie Jonathan sind. Eigentlich wünschen wir uns doch alle Menschen, die so sind wie dieser Jonathan, die etwas für Gott wagen und die Wunder erleben. Wir wollen doch auch manchmal diesen Beweis haben, ja, diesen Gott gibt es wirklich. Und wir erleben das auch heute noch. Also ich finde zum Beispiel solche Menschen wie Sabine Ball, Reinhard Bonke, das ist so, die haben wirklich einen Auftrag von Gott bekommen und die haben ihr ganzes Leben irgendwie gegeben, um ihm zu dienen. Und es sind nicht die starken, hochbegabten Menschen, aber sie erleben eben Wunder. Und warum? Weil sie eben diesen Glauben haben. Diesen Glauben der zweiten Dimension. Und wir dürfen uns immer wieder sagen, für Gott spielt es keine Rolle, ob wir viele oder wenige sind. Sie lassen sich einfach von Gott rufen mit allen Konsequenzen. Sie verzichten auf Ansehen, auf Gemütlichkeit, auf Sicherheit. Und das ist der Punkt, wo unser Leben eben einen Unterschied machen kann. Und Gott sucht solche Menschen eben auch heute und jetzt auch und auch in unserer Mitte. Und dazu gehört ganz, ganz viel Tapferkeit. Weil es heißt, ich packe eine Aufgabe mutig an und ich überwinde meine eigene Angst. Wir Christen sind meistens keine mutigen Menschen. Die meisten von uns leben mit Gott, weil sie gemerkt haben, dass wir ohne Gott nichts schaffen, dass wir Angst haben vor den Gefahren des Lebens, vor Menschen, vor der Zukunft, vor dem Teufel und vor dem Tod. Wir sind zu Gott gekommen, weil wir Angst haben. Und das ist richtig. Also es ist überhaupt nicht schlimm. Aber wenn wir jetzt mit Gott leben, müssen wir die Angst ablegen. Gott sagt zu uns, lege deine Angst ab und nimm von mir was Neues. Tapferkeit zum Beispiel. Warum? Weil Gott uns nicht einen Geist der Angst oder der Verzagtheit gegeben hat. Das ist das Alte, das Menschliche. Was ich auch merke, wenn ich nicht so mit Gott so viel Beziehung lebe, dass ich ganz schnell merke, in mir kommt ganz viel Angst hoch. Was ich nicht habe, wenn ich in seiner Gegenwart bin, wo ich einfach merke, ja, das ist halt das Menschliche in mir. Der Geist Gottes, den wir jetzt haben, das ist ein Geist der Kraft, der Zuversicht und der Liebe. Und der Geist Gottes macht uns mutig. Er hilft uns, ein Ziel zu verfolgen, auch wenn sich Widerstände aufzeigen. Er hilft uns, für das zu kämpfen, was uns wirklich wichtig ist. Ehrlich zu sein und nicht in Menschenfurcht zu leben. Also diese typische Frage im Erzgebirge, was denken dann die Leute? Das ist diese große Menschenfurcht, davon getrieben zu sein. Also als Beispiel einfach, ich bin eben kein mutiger Mensch. Ich kriege immer Angst vor den Dingen, die ich mir selbst vielleicht eingebrockt habe. Und dann kann ich mich eben entscheiden, okay Gott, gib mir wirklich diese Tapferkeit und gib mir diesen Mut, es zu tun. Und das muss man immer wieder neu erwerben. Das ist nicht mit einmal getan, sondern es ist eine ständige Überwindung, eine Entscheidung und ein Wagnis mit Gott. Und mit Gottes Hilfe werden wir das aber erleben. Genau, das ist der Glaube der zweiten Dimension. Nochmal, der Glaube der ersten Dimension ist, ich vertraue auf Gott, ich lege die Sünde ab und ich erlebe, dass Gott mich versorgt und dass er mein Leben führt. Und der Glaube der zweiten Dimension ist, ich bin mutig und tapfer, ich überwinde meine Angst und meine Trägheit, ich lasse mich von Gott in den Dienst stellen, den er für mich hat und ich erlebe, dass er durch mich große Dinge tut. Genau. Und heute will ich dich einfach herausfordern und dich wirklich fragen, ob du wirklich bereit bist, diese Angst zu überwinden und diese Entscheidung zu treffen, mit Gott was Neues zu wagen. Ist dein Leben langweilig? Dann leg deine Angst ab, weil die Welt ist voll mit spannenden Aufgaben. Bist du einsam? Dann lege deine Angst ab, denn die Welt ist voll mit Menschen, die dich brauchen. Fehlt dir vielleicht der Sinn im Leben? Dann lege deine Angst ab, denn Gott hat ganz viele sinnvolle Dinge für dich vorbereitet, die du tun sollst. Ich bin überzeugt, Gott ruft dich. Er möchte dich haben. Er ruft dich auch zu Verzicht von Sicherheit und Bequemlichkeit. Er ruft dich dazu, tapfer zu sein, dich in den Raum der Unsicherheit zu stellen und dort wirst du Gott erleben. Und du wirst wahre Wunder erleben. Ich möchte noch mal kurz das Beispiel, es ist mir gerade, weil ich Silke gerade sehe, noch mal eingefallen. Das war vor, wo die Brit da war. Das ist mir jetzt gerade noch mal eingefallen, wo sie ja echt voll Angst vor diesem Evangelisationseinsatz hat, was ja jeder von uns hatte. Definitiv. aber nicht jeder hat so zugegeben wie die Silke. Und die hat sich aber drauf eingelassen, hat sich von Gott herausfordern lassen. Und die Brit hat mit ihr wirklich ganz tolle Dinge erlebt. Und die war ganz begeistert. Aber das hätte dieses Wunder zu erleben, ich kann ja sowas oder ich kann ja auf Nichtchristen zugehen, mit denen über meinen Glauben sprechen oder so oder für Heilung beten oder was auch immer. Das hätte sie nicht erlebt, wenn sie sich nicht auf diese Unsicherheit und auf dieses Risiko eingelassen hätte. Und das ist nochmal so im Kleinen einfach mal ein Beispiel, was ich damit meine. Das ist so diese Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen. Gott ruft heute Menschen zu einem Schritt in den Glauben der zweiten Dimension. Ich habe jetzt so ein paar Beispiele. Das kann zum Beispiel für manche Menschen sein, okay, ich lasse mich in den vollzeitlichen Dienst rufen. Also dieses, okay, ich arbeite wirklich nur für Jesus oder in Gemeinde oder was auch immer und muss mir meinetwegen einen Spendenkreis aufbauen oder irgendwas. Ich gebe diese Sicherheit ab, dass ich irgendeinen Arbeitgeber habe, der mich bezahlt. Das kann das Ausland sein. Ich glaube, echt für junge Leute ist das so dieses Ding, hey, Ausland ist einfach perfekt. Das kann dieser evangelistische Bereich sein, weil Gott vor allem bei Ungläubigen seine Macht beweisen will und Wunder tun möchte und bei jungen Gläubigen. Oder auch der soziale Bereich, was ja auch Teil unseres Auftrages ist, uns für die Bedürfnisse anderer einzusetzen. Die Liste, die ist unendlich lang und vielleicht fällt dir im Moment für dich persönlich auch rein gar nichts ein, was du tun kannst, was nicht schlimm ist. Aber ich glaube, worum es mir heute prinzipiell geht, ist diese Bereitschaft, an sich zu arbeiten und Gott darum zu bitten, dass er wirklich dein Herz und deinen Charakter ändert. Dass es uns nicht darum geht, im Leben den größten Segen für einen abzubekommen, sondern dass Gott dich bereit machen darf, dass du alles hinlegst, damit er mit dir tun kann, was er will. Also das ist zumindest für mich so der Punkt, wo ich sage, da habe ich unwahrscheinlich zu wachsen, weil man ja immer jemand ist, der gerne so ganz viel Segen. Also Segen bekommen wir auf jeden Fall. Das ist automatisch, wenn wir sagen, wir legen unser Leben Gott hin. Aber manchmal müssen wir uns fragen, okay, was ist denn überhaupt die Motivation? Will ich einfach nur das Beste für mich oder will ich wirklich, dass Gottes Reich halt hier gebaut wird und dass ich wirklich sein Werkzeug bin? Will ich jemand sein wie in der Bibel, die absolut krasse Dinge erlebt haben und die ein Werkzeug waren? Und genau, das ist heute so die Frage. Vielleicht beantwortest du die Frage auch mit Nein. Das ist auch, dann hast du diesen Glauben von der ersten Dimension, ist auch super. Also ich meine, Glaube ist Glaube. Aber ich glaube einfach dieses, wenn wir uns manchmal danach ausstrecken, mehr erleben zu wollen, dann müssen wir auch gewisse Entscheidungen treffen, um das mehr zu erleben. Genau, das waren jetzt so meine Gedanken. Und zum Abschluss würde ich gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir an unserem Glauben wachsen können und ich danke dir, dass du uns mit Wundern wirklich beschenken möchtest. Ich danke dir, dass wir das wirklich für unser persönliches Leben in Anspruch nehmen können, da, ja, wo wir ja manchmal so Herausforderungen haben, wo wir Fragen haben, wo wir irgendwie nicht so richtig weiter wissen. Herr, ich danke dir, dass wir da unseren Glauben haben können, dass wir dir vertrauen dürfen und dass wir sagen können, dass du das Beste für uns hast und dass wir das dann in Anspruch nehmen können. Aber Herr, ich danke dir auch, dass das weitergehen kann, dass ich nicht nur für mich selbst leben muss, sondern dass ich das leben darf, was du hast. Und ich bitte dich, dass du das in unser Herz hineinlegst, diese Sehnsucht, wirklich das zu tun, was du hast. Und ich bin so oft so ein Mensch, so voller Angst und Menschenfurcht oder was auch immer. Und ich glaube, es geht echt vielen hier im Raum so. Und Herr, wir wollen wirklich unsere Menschenfurcht und unsere Angst wirklich vor deinen Thron legen. Wir wollen das ablegen und wir wollen wirklich das tun, was du willst, Herr. Wir wollen uns davon freimachen, weil du in uns wirklich einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben hast und nicht der Angst. Und ja, ich möchte es wirklich über uns heute ausrufen, ja, dass wir wirklich frei von Angst und ja, von Menschenfurcht sein sollen und wirklich das tun sollen, was du willst, Herr. Und ich möchte wirklich sagen, dass ich gern an diesen Punkt kommen möchte und dass ja einfach diese Entscheidung wirklich treffen kann. Genau. Amen.